So, es geht weiter in meiner Predigtreihe zum Lukas-Evangelium. Wir waren angekommen, ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, bei Lukas 2, Vers 21. Da war die Predigt zuletzt über einen einzelnen Vers. Heute habe ich mir immerhin drei Verse vorgenommen. Und ich versuche vielleicht auch ein bisschen zwischendurch zu kürzen, damit ich euch nicht so überstrapaziere heute. Ich wäre da durchaus leidensfähig, Thomas. Also Lukas 2, Verse 22 bis 24. Ich lese heute alles mal nach wieder einer anderen Übersetzung, nämlich der Neues Leben Übersetzung. Lukas 2, Vers 22 bis 24. Dann kam die Zeit des Reinigungsopfers, das im Gesetz Moses nach der Geburt eines Kindes vorgeschrieben ist. Maria und Josef gingen mit ihm nach Jerusalem, um ihn dem Herrn zu weihen. Denn im Gesetz des Herrn steht, alle erstgeborenen Söhne müssen dem Herrn geweiht werden. Sie brachten das Reinigungsopfer dar, wie es das Gesetz vorschrieb. Ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Es geht in dem Text heute um Opfer. Es fängt mit Opfer an und es hört mit Opfer auf. Und Maria und Josef, das sehen wir hier dran, die halten sich genau an das Gesetz, das Mose von Gott bekommen hat. Und um da so ein bisschen den Hintergrund zu bekommen, worum es hierbei geht bei diesem Reinigungsopfer, lese ich euch jetzt mal vor aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 12. Dort sind diese Anweisungen nämlich aufgeschrieben, was Maria und Josef dort jetzt im Tempel praktiziert haben. Dritter Mose 12. Der Herr sprach zu Mose: Gib den Israeliten folgende Anweisungen. Eine Frau ist nach der Geburt eines Jungen 7 Tage lang unrein, genauso wie bei ihrer Monatsblutung. Am 8. Tag soll der Junge beschnitten werden. Danach muss die Frau noch 33 Tage während der Zeit ihrer Reinigung vom Blut der Geburt zu Hause bleiben. Bis die Zeit ihrer Reinigung abgelaufen ist, darf sie nichts Heiliges berühren und auch nicht das Heiligtum betreten. Nach der Geburt einer Tochter ist eine Frau 2 Wochen lang unrein, wie bei ihrer Monatsblutung. Danach muss sie weitere 66 Tage wegen ihrer Reinigung vom Blut der Geburt zu Hause bleiben. Wenn die Zeit ihrer Reinigung nach der Geburt eines Kindes verstrichen ist, soll die Frau ein einjähriges Lamm für ein Brandopfer und eine junge Taube oder eine Turteltaube für ein Sündopfer zum Priester am Eingang des Zeltes Gottes bringen. Der Priester soll diese dann dem Herrn opfern und Wiedergutmachung für die Frau schaffen. Danach wird sie wieder von ihrer Blutung rein sein. Dies sind die Anweisungen für eine Frau, die einen Sohn oder eine Tochter zur Welt bringt. Wenn eine Frau sich das erforderliche Lamm jedoch nicht leisten kann, soll sie stattdessen 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben nehmen, die eine für das Brandopfer, die andere für das Sündopfer. Wenn der Priester auf diese Weise Wiedergutmachung für die Frau geschaffen hat, wird sie wieder rein sein. Ja, soweit der Text aus dem dritten Buch Mose. Maria und Josef sind also jetzt nach Jerusalem gekommen zum Tempel. Die Geburt Jesu, das wissen wir alle, war in Bethlehem, ungefähr 10 Kilometer entfernt. Und sie haben also diesen Fußmarsch auf sich genommen, nach Jerusalem hoch. Und es sind also mindestens jetzt 40 Tage seit der Geburt vergangen. Es waren die 7 Tage, wie bei der Monatsblutung, und dann noch die 33 Tage. Jesus ist ja ein Junge. Bei einem Mädchen wären es 80 Tage. Nun fragt mich nicht, warum bei einem Mädchen doppelt so lange. Weiß ich nicht, möchte ich auch nicht spekulieren, was sich Gott dabei gedacht hat. Also bei einem Jungen jedenfalls 40 Tage. Und es sind also jetzt mindestens 40 Tage um und die Heilige Familie kommt nach Jerusalem zum Tempel. Was wir hieran auch gemerkt haben, ist, dass es sich um eine arme Familie handelt. Maria und Josef sind arm. Es reichte also, dass sie 2 Tauben opferten und nicht ein einjähriges Lamm. Wir haben das im dritten Mose gelesen. Sie waren arm. Und daraus können wir auch schon mal merken, dass die Sterndeuter vermutlich noch nicht da waren. Denn die Sterndeuter, was haben die mitgebracht? Gold. Ich vermute mal, dass Maria und Josef dann doch das einjährige Lamm zum Opfer gebracht hätten. Das haben sie nicht. Es gibt auch noch einen Grund, warum die Sterndeuter wahrscheinlich nach diesen 40 Tagen oder innerhalb dieser ersten 40 Tagen noch nicht da waren. Denn ihr erinnert euch vielleicht aus Matthäus 2, da liest man das ja, dass ein Engel im Traum erscheint und dem Josef sagt, fliehe schnell nach Ägypten, denn Herodes trachtet dem Kind nach dem Leben. Und es wäre dumm gewesen, wenn Maria und Josef nach dieser Warnung noch nach Jerusalem gegangen wären, Herodes quasi in die Arme gelaufen wären. Also diese kirchliche Tradition, dass der heilige Dreikönigstag 14 Tage nach der Geburt Jesu ist, das wird wahrscheinlich so dann eher nicht stimmen. Außerdem, ihr erinnert euch vielleicht, der Kindermord, den Herodes anordnet, da sagt er, tötet alle Kinder unter 2 Jahren. Also wenn das ganz nah nach der Geburt gewesen wäre, hätte man auch sagen können, es hätte gereicht, die Neugeborenen zu töten. Also auch da war also eine gewisse Unsicherheit. Ich denke mal, dass wir daran sehen, die heiligen drei Könige, so sagt man es in der Tradition, der Text selber spricht nur von Sterndeutern aus dem Morgenland, die waren wohl noch nicht zu Besuch gekommen. In dem Predigttext, ihr habt es vielleicht gemerkt, werden 2 Dinge miteinander verwoben. Da ist zum einen das Reinigungsopfer, was Maria darbringen muss. Dann ist da aber auch die Weihe. Das Kind muss geweiht werden. Dafür gibt es auch noch andere Übersetzungen. Man kann auch sagen, das Kind wird dargestellt oder es wird geheiligt. Das erstgeborene Kind, wenn es ein Sohn ist, muss Gott geweiht werden. Diese Anordnung geht auf eine ganz alte Geschichte zurück, die wir im 2. Buch Mose in den Versen 11 bis 16 des 13. Kapitels lesen. Da ging es nämlich um den Auszug aus Ägypten. Und darauf zurück geht es, dass die Erstgeburt Gott gehört und Gott geweiht werden muss. Es sind nur ein paar Verse, ich lese die mal vor, aus 2. Mose 13 ab Vers 11. Wenn der Herr euch in das Land der Kanaaniter bringt, wie er es euch und euren Vorfahren mit einem Eid versprochen hat, und es euch gibt, dann sollt ihr dem Herrn eure erstgeborenen Söhne weihen. Jedes erstgeborene männliche Tier sollt ihr außerdem dem Herrn opfern. Jeden erstgeborenen männlichen Esel sollt ihr mit einem Lamm loskaufen. Wenn ihr ihn jedoch nicht loskaufen wollt, müsst ihr ihm das Genick brechen. Eure erstgeborenen Söhne dagegen müsst ihr loskaufen. Wenn eure Söhne euch später fragen werden, was bedeutet dieser Brauch, dann sollt ihr ihnen antworten: Mit großer Macht hat der Herr uns damals aus der Sklaverei in Ägypten geführt. Der Pharao wollte uns nicht ziehen lassen. Deshalb tötete der Herr alle männlichen Erstgeburten der Ägypter und ihre Tiere. Darum opfern wir jetzt alle erstgeborenen männlichen Tiere dem Herrn und die erstgeborenen Söhne kaufen wir los. Dieser Brauch soll euch wie ein Zeichen auf eurer Hand oder an eurer Stirn daran erinnern, denn der Herr hat uns mit großer Macht aus Ägypten geführt. Das Lösegeld waren 5 Schekel, Heiligtumsschekel. Im ganzen Land konnte man diese 5 Schekel für den Loskauf des erstgeborenen Sohnes an jedem beliebigen Priester zahlen. Dafür musste man nicht nach Jerusalem zum Tempel. Aber Maria und Josef, die verbinden das. Diesen Loskauf ihres Sohnes Jesus mit dem Reinigungsopfer für Maria im Tempel. Jesus kommt so also bereits als Säugling in das Haus seines Vaters, wie er es später als 12-Jähriger selbst nennt. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, wo Jesus als 12-Jähriger mit seinen Eltern und einer großen Reisegruppe zum Tempel zieht. Und das geht ja etwas eigenartig aus. In Lukas 2, Verse 48 bis 49, da heißt es: Seine Eltern wussten nicht, was sie davon halten sollten. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich waren in schrecklicher Sorge. Wir haben dich überall gesucht. Sie waren nämlich schon losgezogen mit dem Rest der Reisegruppe und haben erst später gemerkt, dass ihr Kind gar nicht dabei ist. Warum habt ihr mich gesucht? Fragte Jesus. Ihr hättet doch wissen müssen, dass ich im Haus meines Vaters bin. Bibelkenner erinnert die Weihe Jesu sicher auch an den Propheten Samuel. Die Mutter von Samuel, Hannah, hatte sehr gefleht, Gott um einen Sohn angefleht. Und als Dank dafür, dass Gott ihr Gebet erhört hat und sie einen Sohn bekam, den Samuel, hat Hannah diesen Samuel Gott zur Verfügung gestellt für den Tempeldienst. Der Samuel, der später den König David einsetzte als König. Und bei der übernächsten Predigt, die ich halten werde, wenn da nicht ein anderes Thema dazwischen kommt, werden wir auch eine Prophezeiung von einer Prophetin hier im Tempel hören. Und die heißt witzigerweise auch Hannah. Aber jetzt zum Kern des Textes. Es geht um Opfer. Und wie ihr wahrscheinlich alle wisst, spielte das Opferwesen für das Volk Israel eine sehr große Rolle. Nicht nur bei besonderen Festen, sondern sogar täglich. Das hat sich das Volk auch nicht selbst ausgedacht mit diesen ganzen Opfern, sondern der Herr hat es dazu aufgefordert. Das ganze dritte Buch Mose geht mehr oder weniger um Opfer und um Gesetze, um Tempel und Stiftshütte, um den Dienst der Leviten. Und in 3. Mose 1, ganz am Anfang, da heißt es, der Herr rief Mose von dem Zelt Gottes aus zu sich, denn damals war es ja noch die Stiftshütte, den Tempel gab es ja erst später. Wer hat den gebaut? Salomo, genau. David selber durfte ihn nicht bauen, weil, so sagte Gott, er Blut an den Händen hat, wegen der vielen Kriege, die er geführt hat. Aber Salomo, der Friedenskönig, der baute Gott dann einen Tempel. Bis dahin gab es die Stiftshütte, das Zelt Gottes bei den Menschen. Also hier in 3. Mose 1, ab Vers 1, der Herr rief Mose von dem Zelt Gottes aus zu sich und sprach zu ihm, gib den Israeliten folgende Anweisungen. Will jemand von euch dem Herrn ein Opfer bringen? Soll er dafür Tiere aus seiner Schaf- und Rinderherde auswählen? In Vers 4, er lege dem Opfertier seine Hand auf den Kopf, damit der Herr es als Wiedergutmachung für ihn annimmt und ihm seine Schuld vergibt. Und noch einen weiteren Satz zum Verständnis des Opferwesens, 3. Mose 17, Vers 11. Denn das Leben eines jeden Geschöpfes ist in seinem Blut. Ich habe euch das Blut gegeben, damit ihr dadurch Wiedergutmachung für eure Sünden bewirken könnt. Das Blut bringt euch Wiedergutmachung, weil das Leben in ihm ist. Ich weiß nicht, wie diese Texte auf euch wirken. Das dritte Buch Mose, glaube ich, wirkt auf die meisten Menschen unserer Zeit eher sehr fremdartig. Das Opferwesen Israels, dieser ganze Kult, ist doch unserer Lebenswelt sehr, sehr, sehr fern. Was hier mit Wiedergutmachung übersetzt ist, heißt in anderen Bibeln auch Sühne. Den Begriff habt ihr auch sicher schon mal gehört. Sühne. Wer mit diesem Begriff aber nicht so recht etwas anfangen kann, wenn man das wörtlich übersetzen würde, würde es so viel heißen wie abdecken oder wegwischen. Also zwei Bedeutungen. Sühne oder Sühnung bedeutet also auf der einen Seite sauber machen für Gott, oder aber auch Sünde vor Gottes Augen verdecken. Und ich finde an diesen beiden Wortbedeutungen, daran sieht man schon, dass manche Sünde wirklich wegzuwischen geht, aber andere eben auch nicht. Da, wo sozusagen richtig was kaputt ist, da kann man nur zudecken, nicht mehr wegwischen. Und diese Art von Probleme meint wohl auch der Apostel Petrus. Der schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 8, hört mal, das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt. Denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Anhand der Opfergesetze aus dem dritten Buch Mose kann man feststellen, und das zieht sich eigentlich durch alle Opfer hindurch, dass Blut sozusagen die Währung der Sühne ist. Eine Währung beruht immer auf Übereinkunft. Sie wird von den Herrschenden festgelegt. Warum hat Gott Blut gewählt? Wir hatten gelesen in 3. Mose 17, 11, weil das Leben in ihm dem Blut ist. Und es geht bei Sünde aus Gottes Perspektive immer um Leben und Tod. Aber da hatten wir dann auch schon den nächsten Begriff, Sünde. Was meint denn eigentlich Sünde? Wenn man sich diesen Begriff im Hebräischen anschaut und im Griechischen, das ist ja dann die Sprache des Neuen Testamentes, da ist das ganz ähnlich, dann gibt es vier Bedeutungen von Sünde. Also zum einen Zielverfehlung, daneben getroffen. Zweitens aber auch Irrtum. Ich habe mich geirrt oder ich bin abgeirrt. Drittens Auflehnung und viertens einfach Schuld. Und ich weiß nicht, ob ihr mal darüber nachgedacht habt, aber die Hauptwirkung von Sünde ist, dass sie immer Beziehungen kaputt macht. Man kann vielleicht sogar sagen, dass jedes Verhalten, das Beziehungen verletzt oder zerstört, Sünde genannt werden kann. Und das zieht sich von den ersten Seiten der Bibel bis in mein Leben und in dein Leben heute. Die eigentliche Sünde von Adam und Eva im Garten Eden, also im Paradies, so heißt es in der griechischen Übersetzung, die eigentliche Sünde war doch nicht, dass sie diese Frucht gegessen haben. Die Sünde war, dass sie Gott nicht geglaubt haben. Die Schlange hat Zweifel gesät an dem, was Gott gesagt hat. Ihr werdet nicht sterben, sagte die Schlange in 1. Mose 3, Vers 4. Und darauf haben Adam und Eva, oder andersrum Eva und dann Adam, gehört. Und damit haben sie die Beziehung zu Gott gestört. Das Vertrauen in das Wort Gottes ist zerstört. Und als Folge davon, das liest man dann in der Schöpfungserzählung, fürchten sie sich sogar vor Gott und scheuen seine Nähe im Paradies und wollen sich verstecken. Ist das nicht auch die gleiche traurige Geschichte eigentlich im Leben der meisten Menschen heute? Wir glauben dem Wort Gottes nicht. Wir hören auf andere Stimmen und wir verstecken uns vor Gott. Also Beziehung zwischen Gott und Menschen ist das eine, wo Sünde dazwischen kommen kann. Aber auch zwischen Menschen untereinander. Und auch dort kommt es zu Verletzungen und Zerstörung. Und das Perfide ist, dass diese Zerstörungen oft unsichtbar anfangen. Ich möchte euch zwei kurze Abschnitte aus der Bergpredigt von Jesus dafür vorlesen. In Matthäus 5, Verse 21 und 22, da sagt Jesus: Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, wird verurteilt. Ich aber sage, schon der nur zornig auf jemanden ist, wird verurteilt. Wer zu seinem Freund sagt, du Dummkopf, den erwartet das Gericht. Und wer jemanden verflucht, dem droht das Feuer der Hölle. Und kurz später in Verse 27 und 28, ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Sünde, dieses Verletzen von Beziehungen, was am Ende zu Zerstörung von Beziehungen führt, fängt oftmals ganz unsichtbar an. Das macht es so gefährlich. Aber jetzt zurück zu den Opfern. Gott hat Opfer angeordnet und in den ersten 7 Kapiteln des 3. Buches Mose werden die alle genau beschrieben. Da will ich jetzt gar nicht lange drauf eingehen, weil erstens ist es unserer Lebenswelt sowieso sehr, sehr fremd. Und zweitens könnt ihr das auch als Hausaufgabe machen. Aber ganz kurz, ein paar Opfer nennen möchte ich schon und wie wir uns vielleicht das vorstellen können, was das heute in unserem Leben bedeuten würde. Warum eigentlich diese Opfer? Also da gibt es zunächst das Brandopfer und so eins musste ja auch Maria bringen. Eigentlich das einjährige Lamm, sie hat dafür dann die Taube gebracht, weil sie arm sind. Das Brandopfer, da wurde ein Tier komplett verbrannt. Und wir haben gelesen vorhin, dann 3. Mose, da heißt es, will jemand von euch ein Opfer bringen? Es scheint also sogar ein Bedürfnis bei den Menschen der damaligen Zeit gewesen zu sein, Nähe zu Gott zu suchen durch ein Opfer. Und tatsächlich ist das auch die Wortwurzel von diesem Wort Opfergabe im Hebräischen. Das bedeutet sich nähern. Durch Opfer nähert man sich Gott. Dann, das war das Brandopfer, das Speisopfer. Da wurde Mehl oder Getreide geopfert. Und zwar als Ausdruck der Dankbarkeit und der Hingabe an Gott. Kennen wir sowas nicht auch? Opfer, wir würden vielleicht heute sagen Geschenke, nicht Opfer. Wenn dir jemand einen großen Gefallen tut, sagen wir, er hilft dir beim Umzug. Einige hatten sowas vielleicht gerade. Nach einigen Tagen kommst du und bedankst dich nochmals bei dem, der dir geholfen hat. Du bringst natürlich ein Dankgeschenk mit. Ein Opfer, ein Speisopfer aus Dankbarkeit. Friedensopfer, Heilsopfer, das ist das nächste. Auch als Ausdruck der Dankbarkeit und des Verlangens nach Gemeinschaft mit Gott. Das ist übrigens, dieses Friedensopfer, die einzige Opfergabe, an der der Opfernde auch selbst teil hat, indem er davon auch mit isst beim Opfern. Friedensopfer, Dankbarkeit und Gemeinschaft. Ein Beispiel aus unserem Leben könnte sein, dass du zum Besuch eingeladen wirst. Natürlich überlegst du dir, wenn du zum ersten Mal vielleicht irgendwo eingeladen bist, was kannst du mitnehmen? Ein kleines Geschenk möchtest du natürlich schon in der Hand haben und überreichen. Ein Friedensopfer, ein Heilsopfer. Dann das Schuldopfer. Mit dem Schuldopfer wurde Sühne oder Wiedergutmachung für ganz bestimmte Sünden geleistet. Und es reicht nicht, nicht nur die Beziehung zu Gott ist gestört, sondern ja auch zu der Person, die du geschädigt hast. Natürlich musst du zusätzlich zu so einem Opfer dann noch den Verlust entschädigen. Was könnte das in unserem Leben sein? Du hast jemanden durch dein Verhalten verletzt. Nach einigen Tagen merkst du das vielleicht. Du denkst nochmal drüber nach. Es lässt dich nicht los. Und was tust du? Du gehst mit einem kleinen Geschenk zu der Person. Ein Geschenk, um dich zu entschuldigen. Und das letzte große Opfer, was uns in 3. Mose vorgestellt wird, ist das Sündopfer. Mit dem Sündopfer wurde Sühne für unabsichtliche Sünden geleistet. Unabsichtliche Sünden, die aus Schwachheit oder Unachtsamkeit geschahen. Lasst mich auch da ein Beispiel geben. Stell dir vor, du arbeitest auf einem adeligen Gutshof. Das Beispiel ist mir persönlich gerade so nahe, weil ich mich ein bisschen mit Ahnenforschung meiner eigenen Familie beschäftigt habt und meine Vorfahren, die lebten vom Mittelalter an bis ins letzte Jahrhundert in Masuren, damaligen Ostpreußen, jetzt Polen, und haben dort für den, oder das waren ja dann auch mehrere, die Grafen von Schenk zu Tautenburg gearbeitet. Also stell dir vor, du arbeitest für so einen Gutsherren, einen Adeligen. Instleute nannte man die damals dort in Ostpreußen, Leute, die ein eigenes kleines Stück Land zum Beackern vom Gutsbesitzer bekommen haben, meistens auch etwas Vieh. Und die Leute wohnten in sogenannten Insthäusern. Dafür, dass sie das ja nun alles so umsonst bekommen haben, mussten sie allerdings dem Gutsherrn bei anfallenden Arbeiten auf dem Gut stets zu Diensten sein. Stell dir nun also vor, du wohnst in so einem Haus und leider gibt es nur einen Feldweg zum Gutshaus. Jeden Tag, gerade wenn schwierige Zeiten sind, wenn es regnet, wird dieser Weg wieder matschig und du stapfst mit deinen Stiefeln da durch und die Löcher werden immer tiefer, der Weg wird immer holpriger. Du hast dir vorgenommen, so einmal die Woche am Samstag nimmst du dir eine Schaufel in die Hand und machst die schlimmsten Löcher wieder zu, damit der Weg so einigermaßen in Ordnung bleibt und du schnell zu deinem Gutsherrn kommen kannst, wenn er etwas von dir will. Das sind die Sündopfer. Wir müssen da regelmäßig die Löcher wieder dicht machen. So, und genau an dieser Stelle verlassen wir jetzt mal das Alte Testament. Wir sind nämlich an dem Punkt angekommen, wo es zum neuen Bund geht. Der neue Bund in Jesus Christus. Wenn wir dieses Beispiel mit dem Gutsherrn nämlich fortführen, könnten wir uns so denken, der Gutsherr lässt das nun so einige Jahre laufen. Jeden Samstag besserst du da diesen Feldweg aus. Er freut sich auch, dass du das machst und den Weg da immer schön instand setzt, damit die Verbindung zu ihm auch intakt bleibt. Aber dann irgendwann nach einigen Jahren sagt der Gutsherr, es ist gut. Ich sehe deine Ernsthaftigkeit, ich sehe dein Bemühen, aber ich werde mich jetzt um eine endgültige Lösung des Problems mit dem holprigen Weg kümmern. Dieser Gutsherr bittet seinen Sohn, der noch gut in Kraft steht, diesen Weg mit Steinen zu pflastern, damit der Weg zum Vater, dem Gutsherrn, eben dauerhaft gesichert ist und nicht ständig wieder ausgebessert werden muss. Seht ihr diese Parallele, die ich damit meine? Eine Erklärung für das Wort Sünde bei uns im Deutschen heißt, dass es von Sund kommt. Und Sund, das ist eine Trennung von zwei Landteilen, eine Meerenge. An was für ein Sund denkt ihr da gerade? Fehmarn, ja, genau. Die Fehmarn-Sundbrücke, die ist mir auch in den Sinn gekommen. Es braucht eine Verbindung, um diese beiden Landteile dauerhaft und stabil zu verbinden. Etwas, was die Sünde überbrückt. Es ist schon spät, aber ganz kurz noch ein paar tiefersinnige Gedanken. Versucht euch nochmal zu konzentrieren. Es gibt Verbindungen, das sage ich jetzt auch als Physiker, die sind unsichtbar, aber trotzdem vorhanden. Ein ganz banales Beispiel, wenn du mit deinem Mobiltelefon jemanden anrufst, dann gibt es da unsichtbare Wellen, unsichtbare Strahlung, die sieht kein Mensch, aber irgendwie müssen die da sein. Und sie transportieren die Kommunikation zwischen euch beiden. Das ist das eine. Da haben wir noch ganz leicht auch eine naturwissenschaftliche Erklärung natürlich dafür und es gibt Geräte, womit man das messen kann. Aber es gibt auch andere Dinge im Leben, die da schon ein bisschen merkwürdiger sind. Ich weiß nicht, ob ihr auch solche Erfahrungen habt, aber mir hat eine ehemalige Arbeitskollegin, die ist inzwischen nicht mehr bei uns, aber die hat mir mal von einem Erlebnis erzählt mit ihrer Zwillingsschwester. Als ihre Zwillingsschwester, sie wohnt in Hannover und sie selber hier in Hamburg, als ihre Zwillingsschwester schwanger war, hatte die Schwangere eines Nachts heftige Bauchkrämpfe bekommen, von denen sie aufgewacht ist. Und meine Kollegin Es hat sich dann am nächsten Tag am Telefon dann erst ergeben zwischen den beiden Schwestern. Meine Kollegin hier in Hamburg, die ist zu genau der gleichen Zeit in der Nacht aufgewacht, als ihre Schwester diese Bauchkrämpfe bekommen hat. Es gibt Verbindungen, die gehen über unser normales Verstehen hinaus. Vielleicht habt ihr selber auch schon mal so Erlebnisse. Zwischen Mutter und Kindern gibt es häufiger auch sowas. Das ist kein Wissen. Wir können das auch nicht naturwissenschaftlich nachweisen, nicht messen. Aber da ist doch irgendwas wie eine Ahnung. Da gibt es mehr. Da gibt es Verbindungen, die gehen über unseren Verstand hinaus. Und nun ist da ein Mensch, der sowohl Mensch als auch Gott ist. Jesus Christus. Von dem haben wir gelesen in unserem Text heute, in unserem Predigttext. Der kommt zu Gott in das Haus seines Vaters. Jesus, das glauben wir alle, das ist Teil unseres Glaubensbekenntnisses. Jesus ist ganz Gott, aber auch ganz Mensch. Wie kann das sein? Wie kann das gehen? Jungfrauengeburt, immer wieder ein heikles Thema auch unter Christen. Jungfrauengeburt. Sowas gibt es sogar im Tierreich. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass ohne Zutun eines Mannes oder eines männlichen Tieres, müsste man dann sagen, wirklich ein weibliches Tier schwanger wird. Aber wisst ihr, was dann dabei rauskommt? Immer ein weibliches Tier. Und warum? Man kriegt ja seine Chromosomen, sein Erbgut halbe-halbe von Vater und Mutter. Aber es gibt ein Chromosomenpaar, nämlich das Geschlechtschromosomenpaar, das ist besonders. Frauen haben immer zwei X-Chromosome und Männer haben immer ein X- und ein Y-Chromosom. Das heißt, aus einer Frau kann man immer nur wieder Frauen machen. Aus Männern kann man beides machen. Die haben beides, X und Y. Jesus ist ja nun ein Mann. Also daran sieht man schon mal, diese Jungfrauengeburt ist nicht natürlich zu erklären. Aber da kommt ja die nächste Frage. Wo hat Jesus denn eigentlich sein Y-Chromosom her? Entschuldigt, dass ich solche Fragen stelle, aber ich bin Naturwissenschaftler. Natürlich, er ist ein ganzer Mensch, er wird ein Y-Chromosom haben, sonst wäre er kein Mann. Wo kommt das her? Na, die Bibel gibt keine Antwort darauf. Also solche wissbegierigen Wissenschaftler oder sowas, die müssen sich da ein bisschen demütigen. Aber spekulieren kann man ja mal. Ich weiß nicht. Es gibt so zwei schöne Stellen, wo eine Beziehung zwischen Jesus und Adam im Neuen Testament hergestellt wird. 1. Korinther 15, ich lese mal kurz die Verse 21 und 47. Da schreibt der Apostel Paulus, so wie der Tod durch einen Menschen, Adam, in die Welt kam, hat nun durch einen anderen Menschen, Christus, die Auferstehung von den Toten begonnen. Und Vers 47, der erste Mensch, Adam, wurde aus dem Staub der Erde geschaffen. Der zweite Mensch, Christus, ist vom Himmel. Der zweite Mensch. Oh, dazwischen gab es viele Generationen von Menschen, aber aus göttlicher Perspektive gibt es nur den ersten und den zweiten. Und meine Spekulation ist aber, nagelt da mich nicht drauf fest, wenn wir dann mal alle zusammen vor Gott stehen. Ich glaube ja, dass das Y-Chromosom von Jesus, dass Gott da genau das Gleiche genommen hat, wie er es bei Adam gemacht hat, geschaffen hat. Gott knüpft direkt an den ersten Menschen Adam, mit diesem zweiten Menschen Jesus. Nimmt diesen Faden nochmal auf, dieses Problem mit der Sünde. Und versucht diese Trennung zwischen Himmel und Erde ein für alle Mal zu überwinden. Nur durch sein Blutvergießen, und das haben wir vorhin in diesem dritten Buch Mose so ein bisschen gesehen, das Blut ist die Währung der Sühne, weil das Blut für das Leben steht. Nur durch sein Blutvergießen, das heißt eben durch sein Sterben und seinen Tod, und seine anschließende Auferstehung ist Jesus von der Erde zum Vater in den Himmel gekommen. In den Himmel kommst du nur, wenn du stirbst. Und warum hat das bei Jesus geklappt? Nur deshalb, weil er ohne Sünde war. Sonst hätte er die Verbindung nicht herstellen können. Gott sagt selbst über sich in 2. Mose 33, Verse 18 bis 20, das fängt so an, doch Mose hatte noch eine weitere Bitte, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Der Herr antwortete, ich will meine Güte an dir vorüberziehen lassen und will meinen Namen der Herr vor dir ausrufen: Ich schenke meine Gnade und mein Erbarmen, wem ich will. Mein Gesicht kannst du jedoch nicht sehen, denn jeder Mensch, der mich sieht, muss sterben. Wir hätten es nicht machen können, Himmel und Erde wieder verbinden. Aber Jesus, der ohne Sünde ist, der konnte es. Jesus sieht sozusagen das unsichtbare Band seiner Menschlichkeit, seines Menschseins, mit hinüber in den Himmel, direkt zum Vater, in das Reich Gottes. Und damit hat Jesus sozusagen von der sichtbaren Erde hier in das unsichtbare, ich als Physiker sag mal höherdimensionale Reich Gottes, nun eine gepflasterte Straße, eine Brücke über den Sund oder eben eine unsichtbare Mobiltelefonverbindung von Menschheit zu Gottheit geschaffen. Und jeder, der sich von Jesus über diese Brücke in das Reich Gottes ziehen lässt, kommt sicher bei Gott an. Es sind keine weiteren Opfer mehr nötig, die sowieso nur eine Vorschattung, ein Hinweis auf den einzig festen Weg waren. Und dazu müsst ihr als Hausaufgabe mal die Kapitel 9 und 10 im Hebräerbrief lesen. Der Hebräerbrief erklärt uns ja geradezu das ganze Alte Testament. Und Kapitel 9 und 10, da geht es um diese Vorschattung, was das eigentlich mit den Opfern auf sich hatte. Gott selbst hat durch Jesus also diesen Weg für seine Leute, um in meinem Bild zu bleiben, für seine Instleute in das Haus des Gutsherrn gepflastert. Und in diesem Haus des Gutsherrn sind viele Wohnungen und da dürfen wir einziehen. Ich schließe mit drei weiteren Versen. Johannes 14, Vers 2, da sagt Jesus: Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Und Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wer Jesu Stimme hört, der kommt mit über diesen Weg, so wie sein Mitgekreuzigter. In Lukas 23, Verse 41 bis 43, da sagt der, der mit Jesus zusammen am Kreuz hängt: Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus: Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Amen.